Schaltet den Verstärker ein. Die drei Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.
Einen wunderschönen guten Tag aus dem Homeoffice. Kann man das so sagen?
Ja doch. Passt, ich glaube, das kann man so sagen.
Wir sind heute das erste Mal räumlich getrennt zum Podcast aufnehmen. Mhm. Liegt ganz einfach daran, dass es für uns morgen auf Fachschaftsfahrt geht. Ich glaube, wir sind alle schon sehr in Vorfreude. Deshalb wird es für uns heute schwierig, weil wir wollen euch ja natürlich die Folge präsentieren, damit ihr jetzt auch hören könnt und ihr nicht aussetzen müsst eine Woche oder wir eine Woche aussetzen müssen, gibt es eine Folge. Nur schwierig, das so umzusetzen, dass wir uns auch irgendwie treffen. Deshalb heute so, und ich merke schon, ich muss mein Handy auf Stumm schalten, sonst wird das schwierig. Also Leute, es ist alles anders als sonst. Also wie gesagt, wir entschuldigen uns vorab, vielleicht schon mal für den Sound. Vielleicht, damit wir das jetzt mal wirklich auch schon vorher machen und nicht später, gebt uns auch gerne Feedback zu der Folge. Kann man das im Homeoffice machen? Gerne über Insta, schaltet den Verstärker ein. Und Verstärker Podcast, da findet ihr definitiv immer den besten Insta-Content. Wir können ja vielleicht mal ein bisschen Content von der Fachschaftsfahrt bringen. Einfach mal ein bisschen was anderes als drei Fragezeichen. Weiß nicht, ob wir daran denken, ob wir da dann anwesend sind geistig für sowas. Aber vielleicht fällt uns das ja ein und wir können das machen. Auf jeden Fall da gerne Feedback da lassen. Guckt euch gerne unsere Posts an. Timo macht immer sehr schöne KI-Fotos von den Folgen. Also ihr wisst dann immer, worum es geht, welche Folgen wir besprechen. Und ja, deswegen lasst da gerne Kommentare da. Schreibt gerne Feedback. Schreibt uns gerne auch so eine DM. Also da sind wir offen für, ja, netten Content. Empfangen wir gerne was.
Genau. Gut, keine Ahnung. Ich würde sagen, dann reden wir mal über die Folge.
Ja, wunderbar.
Heute 137, Fahrt der Angst. Wir haben schon vorher gesagt, wird wahrscheinlich kontrovers. Ich glaube, das wird's auch.
Ja.
Oder wir sind uns auf einmal doch wieder sehr einig.
Nee, ich glaub diesmal nicht. Das wird ein bisschen anders bei der Bewertung.
Timo und ich haben also nicht so gesprochen. Das klang leider, also es klang so, als wären wir diesmal nicht ganz so einig.
Ja, okay.
Ja, wird auf jeden Fall spannend.
Also meine erste Notiz dazu ist literally sehr viel Blackie. Mir ist am Anfang aufgefallen, dass sie einfach sehr viel Blackie eingeblendet haben.
Das ist mir gar nicht aufgefallen jetzt, so im ersten Moment.
Ich fand am Anfang, die Zentrale war schon sehr Blackie-lastig, die eine zentralen Szene. Und da habe ich mich auch gefragt, was war es dieses Mal? War es wieder der Postbursche oder doch der Bus vor der Tür? Keiner weiß so genau.
Keiner weiß es. Ich fand, lass uns, bevor wir jetzt richtig einsteigen, nochmal kurz ins Cover gehen. Timo, willst du kurz das Buch irgendwie ins Bild halten oder so? Dann haben wir das Cover direkt offen.
Was? Ich hab jetzt...
Timo hat nicht zugehört. Anna hat nur ihr Notizbuch in der Hand. Ist alles anders hier.
Ich hab nur mein Notizbuch in der Hand. Ich fand das Cover, ich hab's aber noch im Kopf.
Da ist
so,
es doch.
So sieht das aus. Wir haben wieder dieses komische braun Matschzeug.
Ja, dieses Wüstenhafte.
Also, es sind wieder nicht meine Farben.
Es ist Wüste, es sieht aber nicht aus wie Wüste, ehrlich gesagt. Timo, man sieht übrigens nur den oberen Schriftzug.
Es ist halt eher so maßmäßig.
Ja, da ist dieser Schatten, der dieses Oculus Audience in der Hand hält. Habt ihr euch das so vorgestellt?
Ich mir sehr anders vorgestellt habe, tatsächlich, ja, finde
irgendwie
ich.
Mir auch. Runder und größer vorgestellt als diesen komischen Walkie-Talkie hier.
Und ohne dieses komische Sensordingen da dran. Das sieht aus wie aus so einem Planetarium, irgendwie so ein Strahler. Weiß nicht, so habe ich es mir nicht vorgestellt.
Tja.
Aber ich finde es jetzt an sich in Ordnung, das Cover. Also ist jetzt auch nichts, wo ich sage, oh Gott, ja. Oh Gott.
Aber es ist nicht eins von meinen Liebsten.
Nee, es hat so ein bisschen Ähnlichkeit wieder mit Höhle des Grauens oder auch Tal der Dämonen, oder wie das eine hieß. Und diese Farbgebung immer da und diese Trostlosigkeit.
Ja, lass uns einsteigen in die Folge, würde ich sagen, oder?
Jawohl.
Timo, du hast das Buch gelesen?
Ich habe das Buch gelesen. Mutig und tapfer wie immer.
Hörspiel auch gehört oder nur gelesen?
Nee, diesmal nur gelesen.
Es ist immer anders bei dir, deswegen frage ich auch immer. Es ist
spannend. Ja, das ist halt, kommt auf die Folge an.
Also im Hörspiel geht es damit los, oder geht es schon mal den ersten Unterschied. Im Buch hast du gesagt, ging es nicht direkt damit los. Im Hörspiel ging es damit los, eigentlich, dass die drei in die Zentrale kommen und der Anrufer blinkt. Weiß nicht, wie das bei dir. Im Buch hast du eben erzählt, was anders, ne?
Genau, im Buch, also ich glaube, das ist auch schon die größte Szene, die es im Hörspiel so nicht gibt. Also kann man hier gleich direkt schon mit Hörspiel
direkt versus
Buch ansteigen.
Vom Manuskript ins Mikro, Buch versus Hörspiel.
Ja, also im Buch geht das halt so los, dass Justus Peter anruft und auf den Anrufbeantworter spricht, dass irgendein komischer, dicker Junge um den Schrottplatz herumläuft und da irgendwie rumspioniert oder so ähnlich. Keine Ahnung. Jedenfalls geht dann Peter direkt zum Schrottplatz, alarmiert, wie er halt ist und tüchtig, wie er auch ist, und trifft dort tatsächlich so einen eher runtergekommenen und schmierigen, dicken Typen. Und der ist halt richtig sauer, weil der angeblich von Justus so irgendein Kabel in die Hand bekommen hat und da seit über einer halben Stunde schon wartet, dass Justus zurückkommt. Das ist total wild, aber eigentlich. Und er ist halt richtig aggro und Peter macht sich schon gefühlt auf eine Konfrontation bereit, also auf eine Prügelei oder sowas. Weil dieser Typ wirklich ätzend ist und auch ein bisschen ungepflegt aussieht und so trübe Augen hat, wie so ein Schläger halt, der ein bisschen betrunken ist. Und dann kommt halt Bob vorbei mit seinem Fahrrad und denkt halt, dieser Junge wäre Justus und spricht ihn halt auch mit Justus an. Und darauf reagiert dieser Typ richtig sauer, weil er halt nicht Justus ist und richtig böse wird. Dann wird er halt noch zorniger, weil die beiden dann auch halt genervt sind von dem, gibt denen dieses komische Kabel und läuft halt weg. Und der Clou der Sache ist, es war halt doch Justus, der sich dann kurz darauf zu erkennen gibt und das damit begründet, dass er halt bei Peter und Bob ein neues Experiment anwenden wollte. Weil er nämlich, das ist halt ganz komisch, er hat halt Peter gesagt, das könnte ein Verwandter von Skinny Norris sein. Das heißt, Peter ist halt mit negativen Emotionen dorthin gegangen zum Schrottplatz und Bob hat er halt nicht gesagt, dass da ein anderer Junge ist. Das heißt, Bob dachte halt von Anfang an, das wäre Justus. Und damit wollte Justus halt einfach nur überprüfen, wie Leute halt verschieden reagieren auf verschiedene Situationen. Und das hat halt mit der Handlung eigentlich gar nichts zu tun, deswegen kein Wunder, dass es auch nicht im Hörspiel drin ist.
Hat aber, ja, ich überlege auch gerade, aber es hat auch nichts mit sonst irgendwie zu tun, ne? Also es kann
nee,
auch
eben,
nicht
deswegen.
Hat nicht so eine Backstory, dass es irgendwie in der Folge nochmal vorkommt.
Nee, eben.
Naja, deswegen außer so nicht minimal halt, so minimal halt, dass sie dadurch, dass der Professor Granville ja denen erzählt, dass der andere der Dieb war. Gehen die auch schon mit dieser Emotion da rein, der ist der Verbrecher und dann klauen sie ja sogar das Oculus Audience zurück.
Ja, okay, das könnte sein.
Vielleicht minimal, aber das jetzt auch schon, weil mit gutem Glauben dahinter, dass man da noch was sehen möchte. Also.
Ja, jedenfalls, es war halt nicht wichtig für die Handlung, das war auch ein bisschen sehr abgedreht, also das ist eigentlich gut, dass es nicht im Hörspiel vorkommt. Tut der Geschichte nur gut.
Ja, also im Hörspiel ist halt wirklich da, dieser Anrufbeantworter blinkt. Alle sind irgendwie super erschöpft, habe ich das Gefühl. Also sie stolpern da wirklich alle so in die Zentrale rein und sind ja irgendwie alle total ausgenockt. Boah, ist das warm und so. Und dann kommt hier der Anrufer direkt mit hier, warum erreicht man denn niemanden? Das ist auch wirklich so, keine Ahnung. Also ich meine, wenn der eine Nachricht hinterlassen hat, keine Ahnung, wie oft er schon vorher angerufen hat, aber er war schon
was ist da los?
Aber wir lernen ihn auch später noch kennen.
Oh ja.
Ich fand die Folge, ich fand den Start irgendwie lustig. Ich finde generell den, ich weiß nicht, wer der Sprecher ist, aber ich mag den Sprecher. Ich fand, der hat den gut gespielt, den Winston heißt er, ne? Winston.
Genau,
ja,
Winston.
Genau. Nämlich der andere Bruder, ja.
Genau.
Ich komme auch mit den Namen die ganze Zeit durcheinander. Es ist ganz furchtbar, diese Folge wieder.
Auf jeden Fall ruft er dann an oder eben spricht auf den Anrufbeantworter unter dem Decknamen Professor Alberti. Und das weiß Justus natürlich sofort, das ist ein Gehilfe von Cäsar gewesen, der für Cäsar die Cäsar-Verschlüsselung ich wollte gerade sagen entworfen hat, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Und am Ende kommt dann so ein wilder Code und er sagt dass die Cäsar-Verschlüsselung den Jungs dabei hilft. Im Kern geht es eigentlich nur darum, dass das Oculus Audience eben gestohlen wurde. Und dass sie ihn eben besuchen kommen sollen. Und das wird dann eben mit der Cäsar-Verschlüsselung aufgelöst. Und das Ziel ist dann nämlich Rose Hall in Bristow.
Tja.
Ja. Und die Fahrt dahin, die ist wirklich super malerisch, ne? Also das finde ich ganz untypisch tatsächlich für die drei Fragezeichen-Hörspiele. Das ist da so super malerisch beschrieben mit dieser Landschaft, wo sie durchfahren. Und dass die Hitze so flimmert und die Berge im Hintergrund. Also so all sowas. Das passiert, meine ich, nicht so häufig, dass du da irgendwie diese Szenen so auf dem Weg vor allen Dingen beschrieben kriegst.
Ja, da hatten sie Zeit, scheinbar. Das Hörspiel ist auch ein bisschen länger als sonst, ne? So 1,20 fast lang, ne? Also,
echt?
Ich also glaube, eine Stunde 17 oder so.
Ja, Stunde 20 ist ja fast.
Okay, das Buch war halt eher kürzer als sonst. Das überrascht mich deswegen jetzt ein bisschen.
Aber waren nicht so diese 140er-Folgen generell länger?
Ja, aber das Buch hatte eh nur 120 Seiten.
Haben sie da schon auf CD umgewechselt?
Ja, ja, das haben sie, das ist ja sowieso, aber dass sie halt dann, die werden jetzt zum Ende hin wieder ein bisschen kürzer, so die neueren Folgen. Die neueren
gehen nur für. Ab wo sie dann auch wirklich angefangen haben auszukosten, jetzt nicht mehr für nur eine Kassette produzieren zu müssen. Also das war ja auf jeden Fall dann schon deutlich länger, als auf so eine Kassette passt. Ich habe nur den Cut nie so ganz mitbekommen, wann das quasi nicht mal deren Hauptmedium war.
Ich auch nicht. Es ging mir auch nicht darum, dass es, weil das ist ja schon deutlich länger, also die Kassettenfolgen waren ja 40, 45 Minuten nur. Ich meine eher, dass halt jetzt auch die neueren Folgen wieder nur ungefähr eine Stunde lang sind, ungefähr, und die jetzt schon mit einer Stunde 20 schon relativ lang war. Also nicht zu lang oder so, fand ich jetzt nicht, aber es hat ein bisschen mehr Handlung hinter schon. Was ja auch manchmal ganz gut ist.
Ja.
Das stimmt.
Ja, dann fahren sie auf jeden Fall dahin und dann kriegen sie erstmal von dem Bruder werden sie fast wieder weggeschickt.
Kriegen eine Watsche.
Dem passt es nämlich gar nicht, dass sie da sind. Ja, und dann kriegen sie mal wieder Limo angeboten.
Aber diesmal...
Ja, diesmal ist es normale, harmlose.
Apropos ja. Limo, das können wir vielleicht jetzt auch noch, weil es gerade passt, da gab es ja schon eine nette Diskussion zwischen Bob und Peter in der Zentrale. Ich weiß nicht, ob die im Buch auch drin war oder ob das dann wirklich improvisiert war. Ging es darum, dass sie alle erstmal eine kalte Limo haben wollten. Und dann gab es die Diskussion zwischen Bob und Peter, dass Bob doch gerne bitte eine Limo ohne Kohlensäure haben wollte. Peter dann gefragt hat, mit oder ohne. Und dann sagte Bob, ja, sag ich doch ohne. Und dann kriegt er eine mit. Und Peter sagt, es gibt nur mit.
Ja, das war im Buch. War auch im Buch so. Das war eine gute Szene.
Das ist ja auch wirklich ganz seltsam, mal ehrlich. Also dann nennt es halt nicht Limo, finde ich. Naja.
Keine Ahnung. Ich fand's, aber da sind wir wieder beim Thema Limo. Genau. Dann geht's zum Matthew, nee Quatsch, zum Münzen, ich komme mit dem Namen genauso durcheinander.
Ich glaube Winston ist der Vertrottelte.
Matthew ist der Blöde, der die am Anfang da fast wieder weggeschickt hätte.
Und sympathisch.
Winston ist der verwirrte Erfindertyp.
Genau.
Der Butler ist auch schön.
Ja, der möchte gern
Butler.
Der auch nicht möchte gern Butler, der in dem Moment gezwungenermaßen Butler.
Ja gut, wie gesagt, der möchte gern Butler.
Sie werden dann auf jeden Fall eingeführt in die Geschichte des Hörendes Auge.
Oder auch mehr oder weniger eingeführt.
Ja, ja.
Ich wollte sagen, weil das Einzige, was ihnen erzählt wird, ist, es hört und seht. Genau, es hört und seht, hat er glaube ich so gesagt. Nicht, es hört und
ja,
sieht.
Ja, und es ist halt weg.
Genau. Und John Frazier war der Dieb.
Tja.
Das,
und für arme Wissenschaftler gibt es bestimmt auch Rabatt bei den drei Fragezeichen. Das klärt er sich direkt nochmal am Anfang, ob sie das denn auch ohne Geld
machen. Das machen die drei natürlich auch nur bei armen Wissenschaftlern ohne Geld. Ist ja auch klar, sonst natürlich. Nehmen sie immer extra viel Honorar. Ja, genau.
Der Fall Matthew ist eigentlich ist recht sehr klar, der Böse steht ja schnell fest und es ist auch bekannt, was geklaut wurde. Also eigentlich eine sehr leichte Arbeit.
Sollte man meinen.
Und auch so leicht, dass die drei Jungs gar nicht hinterfragen, was denen da eigentlich alles erzählt wird. Die glauben das ja blind und stellen auch gar keine kritischen Fragen oder Nachforschungen mal an.
Ja, die Diskussion möchte ich gleich noch mit euch führen. Erstmal geht es dann ja weiter, dass Matthew Granville sehr, sehr misstrauisch ist bei den Jungs. Und ja, weil es halt das Normalste der Welt ist, lässt man halt da, weil sie ein bisschen abgelegener leben, einfach mal das Fenster offen. Völlig normal.
Für den ganzen Tag?
Immer, 24/7.
Ja klar, gute Luft ist wichtig.
Da wird dann das Oculus Audiens gestohlen raus.
Vermeintlich.
Aber vermeintlich, man kriegt es aber nicht mit. Weil er war nicht da. Matthew war im Haus unterwegs, kann das auch nicht mitkriegen. Also von daher nicht wirklich ein Beweis da. Und dann zur Strafe, kann man ja glaube ich schon fast sagen, dürfen die Jungs auch noch im Haus übernachten. Und erleben dann nachts eine Explosion, ein Erdbeben. Ich glaube, es war letztendlich ein Erdbeben, ne? Aber
es war ein Erdbeben.
Genau, so ein leichtes, aber nur.
Ich, In dieser Folge muss ich dafür plädieren, tatsächlich, ganz außerhalb meiner eigentlichen Meinung, dass Bob einer der lustigsten ist.
Auch mal wieder.
Ja, weil, also, sein Charakter, er ist sehr off-Character, finde ich, in der Folge. Ich habe mich schon gefragt, also, der ist ja so super, ich weiß nicht, so aufgekratzt irgendwie und die ganze Zeit so ein bisschen angepisst von allem irgendwie. Ich habe mich zwischendurch ernsthaft, ich habe so Simon gefragt, boah, meinst du, der ist die ganze Zeit eh nur so aufgekratzt, weil er ganz dringend wieder nach Rocky Beach möchte, weil er irgendwie noch treffen wollte und das gerade untergeht.
Ach, Brenda
und seinen 20 Freundinnen.
Ja, genau. Weil, also jetzt ist er auch so, die kriegen ja Eistee angeboten und er sagt sofort so, boah, für uns, ja, das wundert mich ja jetzt, so nach dem Motto so, dass ihr uns noch Eistee gibt. Also eigentlich würde ich schon lieber wieder gehen. Und das hört ja auch die ganze Folge nicht auf. Also der ist ja super passiv-aggressiv die ganze Zeit.
Ja, muss man sagen. Ich weiß, fand das aber sympathisch irgendwie. Hat er gut gespielt. Ich meine, Bob
ja,
muss ja noch ganz andere Dinge in der Folge erleben, aber...
Ja. Ja, und jetzt nachts, nach diesem Erdbeben, ist auch sein erster Satz, warum können denn diese blöden Kontinentplatten nicht woanders zusammenstoßen? So zum Beispiel in Kansas oder so. Also ich finde ihn diese Folge wirklich ziemlich passiv-aggressiv, aber sehr lustig. Ich mag das, wenn Bob so ist.
Wobei Justus' Reaktion darauf ja auch ganz lustig war. Da mit den Wirbelstürmen war das im Hörspiel auch so.
Mhm.
Ja,
sonst, wenn die Hurricane
sonst hätten sie die Tornados
da. Oder Tornados dann in Rocky Beach, genau.
Also sie scheinen generell alle so ein bisschen bissig zu sein in der Nacht. Ob die irgendwie schlecht geschlafen haben oder wegen dem komischen Bruder so drauf sind, keine Ahnung.
Ja gut, wenn du nachts ja. von einem Erdbeben geweckt wirst, das nicht kennst, weiß ich jetzt nicht, ob das generell so geil ist. Fände ich jetzt komisch.
Aber es ist ja gut, dass sie geweckt wurden.
Auf der Forschungsfahrt blüht. Es ist gut, dass sie geweckt wurden, weil sie dann eben noch mitkriegen, dass Mr. Grenville, also Matthew Grenville, mit einer Schaufel draußen rumrennt.
Ja, das ist ganz
normal. Und noch einen Gehilfen dabei hat. Gehilfe Smithy ist mit dabei. Und dann folgen sie denen in den Keller und sehen, dass sie einen Flugschreiber im Keller einbuddeln. Was man halt auch normalerweise nachts macht, wenn man ein ganz normaler ehrenwerter Bürger ist.
Beziehungsweise Justus kriegt es mit, der sieht es irgendwie und der Rest denkt ja zu dem Zeitpunkt noch, boah, die graben da irgendjemanden ein. Also der sagt ja, boah, ein nettes Grab hier im Keller. Also da hat mich auch gewundert, dass man noch nichts von Peter gehört hat, weil da müsste doch Peter mit seinem Fluchtinstinkt total alle Alarmglocken schrillen hören haben.
Oh ja.
Das ist doch wirklich... Also da dachte ich eigentlich, jetzt müsste eigentlich noch so ein Einschub kommen. So, Leute, wir müssen die ganz schnell weg, die vergraben ein.
Also im Buch war das auch so, dass Peter halt die ganze Zeit so ein bisschen flau im Magen war und auch Justus immer bedrängt hat, komm, wir gehen jetzt da raus, das ist mir nicht geheuer, das sind vielleicht Mörder. Das ist wahrscheinlich dann im Hörspiel
einfach...
Nee, das
sagt er tatsächlich nicht.
Er wurde einfach rausgenommen.
Zumindest weniger. Ja. Also er ist schon auch besorgt, aber ich hätte gedacht, er wäre mehr besorgt.
Ja, die wollten Peter vielleicht mal eine Chance geben, sich zu beweisen. Dass er nicht immer der Schisser Shaw ist.
Ja.
Auf jeden Fall soll dann am nächsten Tag, wollen sie dann überprüfen, wo denn der Flugschreiber, aus welchem Flugzeug der kommen könnte. Und sie sollen das Oculus Audiens, das hörende Auge, wieder zurückholen. Das machen sie dann auch. Fahren eben hin zu Professor Frazier. Müssen da vorher noch kurz mit dem Tankwart sprechen. Fragen den, wo es hingeht, wo es lang geht, wo der Weg lang geht. Und dann klingeln sie da, macht aber keiner auf. Dann gehen sie so ein bisschen ums Haus rum. Justus stellt noch fest, es ist kein Wasser im Pool. Was er damit aussagen will, weiß ich jetzt nicht. Ob er damit sagen will, okay, scheint bestimmt längerfristig schon keiner mehr hier gewesen zu sein. Oder ob das einfach nur heißt, ja, ist halt nichts drin. Keine Ahnung, vielleicht wollte Justus auch noch eine schwimmen gehen.
Nee,
wenn
Justus,
einer schwimmt, dann ja Justus.
Beobachtet doch immer alles. Er ist doch wie Sherlock Holmes. Für den ist doch jeder kleinste Staubflocken dann Hinweis auf irgendwas wahrscheinlich.
Aber normalerweise sagt er nichts dazu. Normalerweise hebt er sich das auf bis zum Ende und dann kommt so die große Peitsche und er weiß einfach alles.
Dieses Mal aber nicht. Dieses Mal geht es dann aber ganz einfach so weit, dass sie ums Haus herumgehen und das Arbeitszimmer sehen. Und warum auch immer, ist auch da das Fenster offen.
Und ist so deren Ding. Ich glaube, das ist so ortsgebunden. Man hat da einfach seine Fenster offen, wenn man in irgendeiner Form irgendwas arbeitet zu Hause oder irgendwelche krassen Sachen macht, dann hat man einfach sein Fenster offen.
Timo, da könnten wir jetzt mal kurz einen Insider-Einschub machen und an dem POVI-Kurs denken, wenn du weißt, was ich meine. Ich sage nur die Gutmütigkeit der Menschen.
Oh Gott, ja. Nur dass da halt.
Weil unser Professor sagt immer, wir haben gerade halt politische Theorie, also mit Philosophien und Philosophen und so. Und unser Professor hat mehrmals schon gesagt, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Menschenbild haben. Und er dann gesagt hat, ja, wer ein gutes Menschenbild hat, der schließt nicht ab oder lässt das Fenster offen. Wer ein schlechtes Menschenbild hat, der schließt die Tür ab und macht sicherlich auch das Fenster zu.
Ich sag nur
Brathähnchen. Und wir haben eigentlich festgestellt, dass... Genau, er sagt, das ist immer sehr schön, weil sein Beispiel ist, ja, ob man dann, also bei einem guten Menschenbild, dann lässt man eben dem anderen, dem Nachbarn, sein Brathähnchen und vertraut dem anderen. Und wenn man eben sein schlechtes Menschenbild hat, dann glaubt man eben, dass der andere einem gerne das Brathähnchen klauen möchte. Also von daher...
ja, das scheint ein sehr gutes Menschenbild zu haben hier.
Ich wollte gerade sagen, in dem Ort scheint man ein gutes Menschenbild zu haben, es scheint normal zu sein.
Aber können wir kurz darüber reden, wie absurd es ist, dass halt wirklich beide, sowohl Matthew als auch dieser John Frazier, die Fensteraufnahmen, dieses komische Gerät der Oculus Audience direkt vorm Fenster stehen haben. Wie dumm kann man eigentlich sein? Also beide, wirklich.
Also ja. Ich dachte aber auch... Also hier, Frazier ist ja, kommt ja am Ende raus, muss man ja jetzt auch gar nicht groß drum rumreden, ist ja der eigentliche coole Dude, der voll viel erfindet und total krass ist. Und hier Winston, ich frage mich, kennt der Frazier gut genug, um seine Allüren, sag ich mal, zu kennen und ihn quasi nachzumachen, als wäre das so sein Vorbild. Und seitdem lässt er jetzt auch immer sein Fenster offen, weil, keine Ahnung, der immer sagt, boah, ich brauche so viel Luft, wenn ich irgendwie was erfinde und dann kriege ich immer Kopfschmerzen. Und jetzt macht er das halt auch einfach, weil er so das als sein großes Vorbild sieht oder so.
Okay, das wäre interessant. Also das kann sogar sein, so wie der drauf ist.
Das würde ich ihm zutrauen. Da kommt schon die Psychologin wieder raus hier.
Ja, ja, ich
merke schon. Aber dazu kommen wir später noch. Auf jeden Fall macht Bob dann das, was man als Detektiv eigentlich definitiv nicht machen sollte. Er greift durchs Fenster und nimmt das Oculus Audience raus und klaut es auf.
Lässt sich von
quasi.
Peter helfen. Die Szene finde ich tatsächlich auch sehr lustig, wo Bob nur sagt, boah, du hast Beihilfe geleistet, weil Peter ja schon so leichtes, schlechtes Gewissen kriegt, weil sie halt einfach da was geklaut haben. Und diese Lache, die er da bringt, die Bob da bringt, boah, das ist richtig gut, wirklich. Dazu musst du tatsächlich das Hörspiel eigentlich mal gehört haben, Timo. Boah, das ist richtig gut, wirklich.
Okay, muss ich mir merken.
Ja, da in dein Zimmer.
Muss dich drum kümmern, Timo.
Ja, okay.
Auf jeden Fall, auf Mutweg wollen sie dann noch ins Archiv eben fahren, um herauszufinden, ja, was war denn das für ein Flugzeug? Das Archiv hat zu, aber der Mitarbeiter vom Archiv, der weiß, glaube ich, mehr als das Archiv selber. Und der kann sofort erzählen, was das für ein Flieger war, denn da ist eine Air Force Basis in der Nähe. Vielleicht ja sogar damals noch im Betrieb und dann beim Todesflug irgendwann nicht mehr. Wobei der Todesflug vorher war, das würde er dagegen sprechen und der Todesflug, glaube ich, auch geografisch woanders zuzuordnen ist. Auf jeden Fall stürzt er halt zwischendurch mal einen Flieger ab, wie er schon gesagt hat. Der letzte aber schon vor 15 Jahren, also so regelmäßig ist es dann doch nicht. Der Pilot ist gestorben, der andere aber konnte sich befreien, ist rechtzeitig rausgesprungen und man hat nie den Flugschreiber gefunden. Und damit war ja eigentlich schon klar, okay, es kann auch nur dieser Flieger sein, weil wenn man den Flugschreiber nicht findet, ja.
Ja. Ja, und der eben dabei umgekommen ist, ist der Colin Carrington. Den Namen habe ich mir tatsächlich hinterher noch aufgeschrieben.
Wow.
Cool, den habe ich. Ich habe mir einen Namen gemerkt. Boah, bin ich gut.
Erstmal eine Runde Applaus.
Ein Applaus.
Ja.
Ja.
Und der überlebt hat, ist Matt Fairweather. Und tatsächlich habe ich auch beim ersten Mal hören schon dran gedacht, dass Matt und Matthew jetzt nicht sonderlich weit voneinander entfernt ist. Also das, was hinter Justus sich auch selber zusammenspinnt, das habe ich mir da auch, also es ist dieses Mal, finde ich, deswegen nicht weit hergeholt, weil es wäre mir auch aufgefallen.
Ja gut, das ist jetzt auch nicht so einfallsreich, so Matt und Matthew, der hätte es, also so schlau wie der eigentlich... So schlau wie der eigentlich schon drauf war, hätte der vielleicht auch einen komplizierteren Namen annehmen können. Eigentlich.
Ja. Also hätte man es sehr offensichtlich machen wollen, hätte man auch den Nachnamen noch anpassen müssen, eigentlich, finde ich. Aber ich, also man kann auf jeden Fall dieses Mal drauf kommen. Es ist nicht so weit hergeholt wie bei den Gedichten letztes Mal.
Nee, es ist halt eigentlich das einzige Rätsel in der Folge. Das ist schon sehr simpel. Also wer da nicht drauf kommt, dem kann man auch nicht mehr helfen.
Naja gut, es gab ja schon noch die Rätsel von der Cäsar-Verschüsselung, die
müssen
wir
auch nochmal mit einbetrechnen. Das haben wir auch schon heute besprochen. Jeder, der jemals irgendeine TKKG-Folge gehört hat, der wird mit Cäsar sofort was anfangen können. Also das kann man ja wirklich schon in der Grundschule auch lösen, wenn man halt den Code hat.
Das ist ein Hot-Take. Grundschule ist ein Hot-Take. Anna, konntest du in der Grundschule schon die Cäsar-Verschlüsselung lösen?
Also bei uns waren diese ganzen Filme rund um den Da Vinci Code voll in der Grundschule schon. Und da waren dann so, die coolsten hatten die dann schon gesehen. Und deswegen waren so Geheimschriften auch alle in. Also ich weiß nicht, ob ich speziell jetzt mit der Cäsar-Verschlüsselung was hätte anfangen können oder dass ich gewusst hätte, dass das um 4 reinrücken muss. Aber theoretisch gesehen ist das schon, ja, also so haben wir halt auch Geheimbriefe geschrieben. Jetzt, also wir hatten dann halt unsere eigenen Methoden, das zu verschlüsseln, aber ähnlich.
Anna hat Geheimbriefe geschrieben. Ich glaube, da sind wir was ganz Großem auf der Spur.
Oh, jetzt wird's interessant.
Ich hatte in der Grundschule auch, haben wir so einen Mini-Detektiv-Club aufgemacht. Also so ist es nicht. Also wir hatten da schon so Ambitionen.
Oha. Jetzt musst du mal ein bisschen erzählen, Anna. Jetzt
müssen wir
ein bisschen auf den Nähkästchen plaudern.
Ja, das Problem ist, also das Ding ist, wir hatten da super viel Ambition, wir hatten auch hinterher alles Material und ich hatte auch genau deswegen dieses coole Fingerabdruckset von den 3 Fragezeichen und das war alles voll super geplant. Es ist dann nur leider daran gescheitert, dass wir halt nie einen vernünftigen Fall bekommen haben, weil halt bei uns nicht mal ein Radiergummi verloren gegangen ist. So, es ist halt einfach nichts passiert. Das war ein bisschen traurig. Wir sind dann mit Gloria untergegangen, weil halt einfach wir nichts zu tun hatten.
Ach Mensch.
Wer hat denn nicht dieses Fingerabdruckpulver und so gehabt? Generell diese Sachen von den 3 Fragezeichen, die hatten wir doch alle zu Hause, oder nicht?
Also ich hatte
und dann mit Zitronensäure schreiben und so.
Ja genau, das hatte ich auch. Ich hatte mal in der Grundschule auch so eine Idee, so eine fixe Idee von einem Tag mal so eine Detektei aufzumachen. Ist zwar leider auch nichts raus geworden, aber wir hatten sogar ein echtes Verbrechen. Nämlich gestohlene 5 Euro, die auch nie wieder aufgetaucht sind.
Das war und hättest du die gelöst, wärst du jetzt vielleicht hier in diesem Fall sogar oder in diesem Podcast der erste Detektiv.
Ja, deswegen, aber leider konnte man es nicht aufklären. Es waren zu viele Verdächtige und dann war halt die OGS vorbei und ich musste nach Hause.
Scheiße, da fehlte dann der Justus.
Tja, schade.
Wäre das eigentlich halt am Ende, du hättest am Ende zur großen Rede anschwingen müssen und hättest sagen müssen, es war die Schülerin da vorne, woran habe ich das erkannt? Das habe ich erkannt daran, dass sie heute pinke Schuhe trägt und sie heute beim Mittagessen nicht mitgegessen hat. So, daran hättest du das festmachen müssen. Das war eigentlich ganz eindeutig, Timo.
Ja, okay, hast du recht. Ich war noch klein damals, ich wusste das noch alles nicht.
Das ist ein bisschen enttäuschend eigentlich, ich hatte mehr von dir erwartet.
Ja, damals habe ich noch 3 Fragezeichen Kids gelesen, da kann man halt noch nicht so genial sein wie der echte Justus Jonas.
Ja, gut. Also das ist ja sowieso auch schwierig, an den ranzukommen. Ne? Ich glaube, er wäre auch beleidigt, wenn man das so könnte in der Grundschule. Das wäre vielleicht auch gar nicht so nett.
Wenn man es versuchen würde, allein schon, ist schon Majestätsbeleidigung.
Ja.
Ja, stimmt.
Aber wir können festhalten, wir hatten alle mal die Idee, einen Detektivclub zu gründen. Und es hat bei allen dreien eher so semi funktioniert.
Tja, und jetzt sitzen wir hier.
Wie war's bei dir?
Ich kann mich gar nicht mehr im Detail erinnern. Es war, glaube ich, mit ein paar Kumpels mal so diese Idee, wir könnten das machen. Ich hatte halt auch diese ganzen 3 Fragezeichen-Sachen zu Hause. Wir sind dann auch immer so, die haben halt so vor allem im Industriegebiet gewohnt und das heißt, da waren auch immer noch so ein bisschen spannendere Gegend, sag ich mal. Und dann bist du mit dem Fahrrad auch rumgefahren, dass wir gehofft, dass irgendwas Spannendes passiert, aber überraschenderweise sehr viel passiert.
Das gibt mir aber fast auch noch mehr 5-Freunde-Vibes in so einem alten Industriegebiet.
Oh Gott. Aber ja, check ich, verstehe ich.
Es hat schon ein bisschen Spaß gemacht, muss man sagen, auch wenn dann am Ende nie was rumgekommen ist.
Aber wir hatten auch irgendwann, fällt mir gerade auch noch ein, wir haben so Flyer ausgehangen, weil wir mussten ja Klienten werben in irgendeiner Form. Das heißt, wir haben in meiner Straße immer Flyer aufgehangen. Und irgendwann haben die Nachbarskinder, ich weiß nicht, wer zuerst gemacht hat, aber wir hatten dann hinterher so Konkurrenzflyer. Und dann hatte ich, weil wir da ja auch immer unsere Adressen drauf geschrieben haben, damit die Leute sich bei uns melden können, weil wir damals ja alle noch kein richtiges Handy hatten so wirklich, hatten wir dann in meinem Briefkasten, weil wir meine Adresse draufgeschrieben hatten, hatten wir immer so Drohbriefe. Wir sind die Ersten, wir sind Was? Die besseren Detektive, ihr könnt hier gar nichts. Wo die Nachbarskinder dann versucht haben, uns Konkurrenz zu machen. Das war sehr interessant.
Oh Gott, also Skinny Norris als Nachbarn, das will man ja auch nicht haben.
Ja, die wollten ja unseren Job klauen, Mann.
Oha, ja dann war schnell zurückschlagen.
War in diesem Detektivclub jemand drin, den wir auch kennen?
Nein.
Ach, schade.
Tatsächlich nicht.
Dann hättet ihr bestimmt ganz viele Fälle gelöst.
Ja.
Nee, lass uns weitermachen, sonst
genau,
versinken wir hier in den Tiefen von Kinderdetektivclubs, die leider nie zu den Fragezeichen-Kids geworden sind, so wie man sie es vielleicht
schade,
erhofft hätte.
Aber das ist wirklich schade.
Sie bringen dann das Oculus Audience zurück und dann sollen sie auch ganz, ganz schnell wieder verschwinden.
Und damit sie verschwinden, kriegen sie sogar $100 in die Hand gedrückt und ich weiß bis heute nicht, ob sie die behalten haben oder nicht.
Ich glaube, die haben sie behalten.
Justus sagt ja sofort so, nein, nein, wollen wir nicht. Aber im gleichen Zug wird er ja auch schon aus der Tür geschoben. Also es mag ja auch sein, dass er gar nicht die Chance hatte, die wieder zurückzugeben.
Also
und die sollen sich Eis kaufen, bis sie blau werden. Wichtig.
Ja, im Buch war das ja so, dass die schon mal $100 vorher bekommen haben. War das im Hörspiel auch so? Weil die sind ja zu diesem Park geschickt worden von Matthew, ja, von Matthew. Und da war ja dann unter Bobs Auto so ein Zettel mit einem $100-Schein und den Koordinaten halt für das Anwesen, wo die beiden wohnen.
Ha. Nee, also da finden sie tatsächlich nur über, also im Hörspiel finden sie nur über den Caesar-Code quasi den Namen von diesem Anwesen raus und fahren dann halt hin, so.
Ja, okay. Dann war das ein bisschen anders als im Buch.
Ja, es ist ja auch nur eine Kleinigkeit am Ende, halt ein Buch dann halt ein bisschen breiter gemacht, wie immer.
Ja.
Ich fand auch schon Thema Bob, der Lustigste, wie er dann sagt, der Eistee war übrigens auch ganz furchtbar.
Fand ich so sehr lustig.
Schön.
War ein sehr schönes Zitat.
Ja, Bob ist halt wirklich
Bob. Ich mache keinen Bob.
Was hast du, sagst du?
Wirklich nochmal so richtig einen nachgedrückt auch, ne? Das hat er, ich habe das Gefühl, das hat er die ganze Zeit schon so im Kopf gehabt und hat sich das die ganze Zeit aber gespart, weil er nicht wusste, was jetzt noch passiert. Und dann war er so richtig so, boah, jetzt seid ihr so scheiße, jetzt sag ich das auch noch. Jetzt, wo ich eh gehen muss, jetzt schicke ich euch den auch noch hinterher.
So wirkte es.
Ja, ja.
Nee, und dann gibt es so einen Split von 2 Tagen und dann gucken sie in die Tageszeitung und erfahren von einem dreisten Diebstahl in Bristow, denn die Erfindung aus dem Haus von Mr. Frazier wurde gestohlen, das hörende Auge für die Erdbebenforschung. Und eine stattliche Täterbeschreibung war auch noch dabei, der 3, inklusive gelben Käfer. Ich glaube, da war ziemlich schnell klar, dass die 3 gefunden werden würden.
Ja, und jetzt werden die Detektive polizeilich gesucht und Bob sagt dazu einfach nur, naja.
Der hatte gehofft, dass er endlich nicht mehr endlich aufhören kann, als Detektiv arbeiten zu müssen.
Naja, nutzt ja alles nichts.
Ja, dumm gelaufen. Kann man nichts machen.
Mist, müssen wir weitermachen. Dann wollen sie eben quasi in die Offensive gehen und mit Professor Frazier sprechen, fahren dann hin zu ihm und gestehen ihm einfach auch direkt, was passiert ist, erzählen ihm die ganze Geschichte. Und der ist so baff und findet die Geschichte so verrückt, dass er sie glaubt.
Ja.
Und den abkauft, was passiert ist, weil er eben auch sagt, ja, dem Matthew Gunrill, dem traue ich dazu.
Ist aber auch eigentlich
nett
von ihm.
Ja, und er ist aber auch besonders freundlich.
Ja, wäre ich nicht, ehrlich gesagt, wenn mir gerade meine wertvollste Erfindung geklaut wird und dann die Verbrecher so dreisten, sich vor meine Haustür zu stellen.
Ja.
Ja, das ist halt
Timo, hättest du auch gemacht und hättest mit denen nicht zu dir reingelassen?
Also, ich hätte die vielleicht reingelassen, aber ich wäre auf gar keinen Fall so gefasst gewesen wie er. Also ich glaube, ich hätte es dann auch hören wollen, so, Aber ich hätte die ganze Zeit im Hintergedanken, okay, mach mal schon mal die Fronttür zu, hab mal schon mal die Polizei auf Speeddial, dann habe ich wenigstens schon mal einen hier, dem ich jetzt hier meinen finanziellen Verlust anhängen kann, die mir das dann ausgleichen müssen, so weißt du?
Verstehe ich,
also
so wäre ich auch
nicht so,
gewesen.
Ich wäre nicht so, oh ja, dann helft mir doch jetzt bitte gerne.
Ich fand auch sehr sympathisch, wie er reagiert hat. Also ich glaube, dass es wirklich dieses, wie wir gerade schon gesprochen haben, der gute Glaube an den Menschen, Timo, der scheinbar einfach da ist.
Ja, der ist halt einfach, weiß ich nicht, ob der ein Gutmensch ist oder ob der einfach nur positive Erfahrungen in seinem kleinen Dorf da gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall, es zeichnet ihn auf jeden Fall als guten Menschen aus. Das ist sehr nett von ihm. So, dass der wirklich auch ohne kritische Nachfragen da alles abkauft, was Justus ihm sagt.
Das führt dann eben dazu, dass sie dann das Oculus Audience zurückholen wollen, zu den Grenvilles hinfahren nach Rose Hall, aber feststellen, dass die beiden abgehauen sind und dann einfach nochmal Hausfriedensbruch begehen, durchs Fenster rein, ins
ja,
Haus.
Ja, aber dieses Mal ja bei den Richtigen, dann ist das nicht so schlimm.
Aber Fenster sind in dieser Folge irgendwie omnipräsent, also die steigen da gefühlt alle 3 Minuten rein und raus, habe ich das Gefühl gehabt.
Eigentlich hätte einer von den beiden noch wirklich beruflich irgendwie Fensterputzer sein sollen. Oder anstatt beim Tankwart mit dem Fensterputzer sprechen müssen oder so. Das wäre.
Ja, und von den Grenvilles, vor allen Dingen von Winston, hält ja hier Fraser auch überhaupt nichts, ne? Er sagt ja auch nur, ihr könnt aber nicht mal, also du kannst wirklich nicht mal einen Korkenzieher erfinden, so. Also du erfindest wirklich nur absoluten Schrott. Aber er ist auch, ich weiß nicht, er ist auch da nicht so super empört drüber. Er ist irgendwie, er belächelt ihn so ein bisschen. Er ist so ein bisschen so, ach ja, eigentlich ist er ganz niedlich. Er findet dann irgendwie essbare Teller und macht irgendwie so sein Ding. Aber ich meine, so richtig nützlich ist es jetzt nicht. Aber er ist auch nicht wirklich sauer, glaube ich. Also er ist auch generell auf keinen so richtig sauer, außer halt auf Matthew.
Ja, ich verstehe es auch irgendwie nicht ganz. Also ich glaube, der sieht halt schon, dass Matthew irgendwie eigentlich ein richtiger Sympathisant ist auf jeden Fall.
Ja.
Und sieht halt, glaube ich, dass er das Gefühl hat, dass okay, Winston kann da relativ wenig für eigentlich.
Ja.
Hm.
Ja, und dann finden sie ja Smithy im Keller.
Genau, der ja irgendwie da fast schon komplett wie eine Leiche im Keller liegt.
Der sollte dann nämlich eigentlich den Flugschreiber wieder ausbuddeln, hat das auch gemacht. Und als Dank dafür wurde dann von Matthew in das Loch gestoßen und wieder zugebuddelt.
Aber zum Glück ja nur zu 3/4. Der Kopf ist ja noch über der Erde.
Das hätte ihm auch nicht viel gebracht, wenn keiner mehr zugekommen wäre.
Ja gut, das stimmt.
Wir halten fest, Matthew hat einen großen Fimmel. Das ist eigentlich schon, das ist schon fast wieder hier Franklin-Analyse.
Das ja, kommt, das kommt ja alles
da kommen
noch.
Wir gleich noch zu.
Ja, ich lass mir den Kommentar.
Ich glaube, wir können aber festhalten, dass Matthew einfach ein sehr, sehr bösartiger Gegenspieler ist. Ich weiß nicht, ob wir jemals schon so böse Gegenspieler bei den 3 Fragezeichen hatten. Aber der ist schon echt, der neigt ja schon zum Mord, der ist schon echt extrem. Habe ich das Gefühl.
Ja, ihm ist auf jeden Fall auch alles egal.
Ja, ja, genau.
Also ich frage mich auch, er kommt mir aber jetzt auch nicht so besonders, ich will nicht so doof den jetzt darstellen, aber er kommt mir nicht besonders schlau vor. Also er kommt mir vor, als wäre er einfach nur so ein bisschen brutal martialisch, was ja auch vielleicht zu jemandem passt, der aus Überzeugung bei der US Air Force ist, ne? Also wenn er wirklich aus Überzeugung Kampfjet fliegt und damit auch trainiert, wirklich in den Krieg zu ziehen, dann ist das vielleicht einfach so ein Hau drauf.
Was mir gerade einfällt, was ich ja eben mit euch diskutieren wollte, was wir gar nicht gemacht haben, können wir darüber reden, wie dämlich die 3 sind und einfach dieses Ding da raus ein Fenster rausnehmen und klauen? Also es ist so richtig random und dämlich einfach.
Ja, es ist sehr naiv auf jeden Fall.
Ja, das sagt er aber Justus auch noch währenddessen.
Ja, aber er lässt es aber auch einfach passieren.
Ja, also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, Einbrüche, die Justus nicht vorschlägt oder approved, sind schlechte Einbrüche. Einbrüche, die Justus approved oder sogar selber vorschlägt, das sind die guten Einbrüche.
Ja, ganz einfache Regel. Durchführen
tut er sie nie. Durchführen müssen sie immer seine Handlanger. Also meistens zumindest. Manchmal kommt er mit noch. Aber es ist, ich weiß nicht, irgendwie sind die 3 ein bisschen dumm in der Folge.
Ja, das stimmt.
Ja, also sie sind auf jeden Fall nicht auf voller Kapazität, aber sie waren ja auch am Anfang schon relativ müde. Vielleicht ist es einfach wirklich viel zu warm da und die haben deswegen nicht so viel kognitive Fähigkeiten.
Ja, Bob ist ja eben in Gedanken bei seinen Leuten, also in Anführungszeichen Leuten in Rocky Beach, wissen wir. Deswegen war der auch so mürrisch mit dem Eistee und allem.
Stimmt.
Ich sag nur Brenda.
Bei den ganzen Mädels. Ob es Brenda war, vielleicht gibt es auch noch Mädels, die nie erwähnt wurden. Oha. In den Geschichten, die einfach.
Will man gar nicht wissen, wie viele noch warten.
Der hatte einfach Stress. Der hatte Stress mit einer von denen und hat sich deswegen dann mit der anderen verabredet und musste das dann auch noch absagen, weil der jetzt diesen Fall da hat und musste weg. Und dann ist die auch noch sauer gewesen und dann hatte er langsam keinen mehr über. Und deswegen hat er schon so seine Fälle schwimmen sehen, weil jetzt alle sauer auf ihn sind und das ging dann halt einfach nicht. Da hat er dann einfach schlechte Laune gekriegt.
Okay, das kann natürlich
sein. Hat er schon vor seinen Augen sehen müssen, dass er nachts mal bei sich zu Hause übernachten muss.
Ja.
Das ist halt auch hart. Er hat schon immer gehofft, er hat eigentlich immer eine Übernachtungsmöglichkeit, jede Nacht woanders, aber er hat schon kommen sehen, dass er wieder bei sich in seinem eigenen Bett bei seinen nervigen Eltern bleiben muss.
Ah, verdammt.
Schlimm ist das. Ja, hartes Leben auf jeden Fall, muss man, das ist...
Ja, klar, auf jeden Fall.
Im Zweifel kann er bestimmt auch immer bei Justus übernachten oder in der Zentrale. Aber ist ja auch nicht so cool. Nicht so schön, wie als wäre er bei seinen ganzen Mädels rumhängen. Das ist...
Also sie buddeln jetzt Smithy auf jeden Fall aus und lassen den dann auch noch laufen mit der Begründung, weil Justus sagt, ich glaube, der ist eigentlich ganz ehrlich und alle so,
Also das habe ich halt auch nicht
so gesagt. Sagt.
Wirklich, warum macht Justus sowas?
Ich weiß es nicht.
Weil dann hätte irgendwie bei Eugenia schon tausendmal machen können. Mit der Begründung.
Es ist halt Justus. Justus hat dann ein gutes Gefühl bei so einem Menschen.
Ja, Justus ist halt schon wirklich manchmal exzentrisch. Also in der Folge hier nochmal mehr als sonst. Ich sag nur am Anfang Fatty Norris.
Ja, das gehört doch alles irgendwie zusammen, Timo. Ich glaube auch.
Ja, vielleicht hat Justus einfach auch zu viel in der Sonne gearbeitet bei Tante Mathilda. Das wird's auch erklären.
Das muss so sein.
Der hat einen Gefühlsdusel in der Folge. Der war so, der ist so nett. Oh Mann.
Ja, wenn er schon Eugenie nicht retten konnte.
Nee, der lügt bestimmt auch nicht.
Ja, aber er findet die Verbrecher so nett, dass er selber zum Verbrecher wird.
Tja.
Ja. Auch spannend. Na, vielleicht hat ihm wirklich irgendwie die Sonne das Gehirn weggebrutzelt. Man weiß es nicht.
Ja, Justus ist halt voller Geheimnisse. Wird man auch nie vollständig ergründen können.
Warum müssen wir irgendwann in irgendeiner Sonderfolge die Justus-Analyse machen?
Die Justus-Analyse.
Boah, aber das könnte anspruchsvoll
sein. Da muss ich die Relationship zwischen Eugenie und Justus analysieren. Das wird dann besonders spicy.
Boah, so ein paar Fanfiction-Ideen. Oh Gott. Die werden analysiert. Bob und Peter
stopp,
und
stopp,
so.
Stopp,
Anna, das
stopp,
ist dein
stopp.
Job.
Wieso
also Justus
nicht,
und Eugenie ist schon ein Ship.
Wieso die anderen nicht?
Ich weiß nicht. Da sind die Vibes ein bisschen off.
Also ich finde die Signale wie auch Peter, ich könnte dich küssen, sind eigentlich schon relativ eindeutig.
Ja, da gibt's auch keinen großen Spielraum irgendwie für andere Optionen.
Ja. Aber so eine gute Fanfiction, die braucht so ein bisschen Spannung am Anfang. Weißt du, die besten Fanfictions sind Enemies to Lovers. Das funktioniert immer am besten, weil da kannst du dich so gut dran aufhängen. Und ich finde, diese Eugenie-Justus-Spannung, die ist schon gar nicht schlecht dafür.
Ich bin jetzt nicht so der Mensch für Fanfictions, aber ich glaube, das ist generell eher so ein Mädelsthema.
Nee, ich auch nicht.
Ich auch nicht, aber ich weiß theoretisch, also so... vom Autorendasein, wie man sowas eventuell anfangen müsste. Ich glaube, ich habe einfach sehr viele Bücher gelesen. Vielleicht habe ich einfach sehr viele Bücher gelesen.
Ja, also wenn es mit Journalismus nichts geht,
du ja mal eine Fanfiction.
Weißt du, was du in Zukunft machen kannst?
Wird einer Reddit-Autor oder was?
Ja, ja, wer weiß.
Für 3 Fragezeichen Fanfics. Yeah.
Welche unerwartete Story würdest du jetzt noch herauskramen, Anna?
Über die 3 Fragezeichen oder selbstgemachte?
Nein, 3 Fragezeichen. Selbstgemachte wäre jetzt...
Das wäre ja zu weit gefasst.
Da könntest du uns jetzt ja jede Geschichte auftischen. Also irgendwas, was jetzt 3 Fragezeichen mäßig, was noch keiner auf dem Zettel hat, wo du jetzt was siehst.
Genau, hau mal raus. Hm.
Da muss ich meine Hausaufgaben erst machen.
Jetzt spontan,
gib
müsste
mir
das
zum
sofort
nächsten
was einfallen.
Mal, dann überlege ich mir einen kleinen Handlungsstrang.
Ja, hast du die Fachschaftsfahrt
so weit
Zeit.
Schon. Ja. Vielleicht kommt sie dann auch mit ganz anderen Fanfictions, die gar nicht mehr mit den 3 Fragezeichen zu tun haben.
Eieiei.
Ja, ich muss mir mal nochmal einmal so So alle coolen. Also es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall einer von den Bösewichten, weil das ist wichtig. Ich mag die Spannung. Mhm. Aber also ich meine, Eugenie ist ja so naheliegend. Vielleicht fällt mir noch einer ein, der so ein bisschen mehr im Hintergrund steht.
Laura Stryker.
Bitte nicht die.
Und Peter oder so.
Oh mein Gott. Oh, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich ein ganz falsches Bild vor Augen.
Nee, in einer Folge fand doch... Wo war das denn nochmal? Doch, ja, jetzt hier, Schatz im Bergsee. Da fahren die drei Jungs doch die eine Verbrecherin auch so hot. Und sagen das ja auch so offen.
Eieieiei. Ich glaube, wir schweifen hier gerade ein bisschen in die falsche Richtung ab, habe ich das Gefühl.
Das habe ich auch das Gefühl.
Danke, Anna.
Lass uns weitermachen.
Ja. Ja, also sie haben ihn jetzt auf jeden Fall ausgebuddelt. Wir sind immer noch an der
Genau, Smithy. Und der rennt und, halt weg. Und
er sagt halt auch nicht viel. Sie haben ihn jetzt freigelassen. Der hat irgendwie gesagt, ja, das Haus hat die Antworten. Und jetzt ist er halt gone.
Er heißt ja nicht mal Smithy. Er hat ja also da schon angelogen. Und Justus sagt trotzdem, ja, der hat ja nichts Schlimmes gemacht. Der darf gehen.
Ja. Ich finde ja generell, dann finden sie ja die nächste Cäsar-Verschlüsselung auf dem Tisch. Lösen die auch mit Bravour direkt und wissen ganz genau, okay, irgendwie gibt es dann eine Verbindung, Gefahr von Carrington, keiner weiß so genau, okay, was heißt das jetzt, irgendwas hat das mit dem Piloten zu tun und Bob fährt dann in die Bib, 2 Stunden lang, dann treffen sie sich natürlich irgendwo in einem Diner wieder, weil die besten Gespräche finden in Restaurants statt, wenn gegessen wird.
Und die Saloon-Musik im Hintergrund dieses Mal.
Also, ja, die Einspielerbeauftragte.
Die Saloon-Musik im Hintergrund von diesem Diner-Gespräch. Also die fand ich schon hart funny. Also wirklich, die reden die ganze Zeit so über irgendeinen Flugzeugabsturz und wie dann einer so durch die Wüste getorkelt ist und dann, ne, so fassen das so alles zusammen, dass vielleicht einer den anderen noch irgendwie umgebracht hat und dann im Hintergrund die ganze Zeit diese aufgeladene Saloon-Musik, das war schon auch ein bisschen lustig.
Ja, aber es passt da doch trotzdem irgendwie rein.
Eben atmosphärisch passt es ja. Vom Setting.
Auf jeden Fall erzählt er dann eben, dass Matt Granville und Matthew Granville
ja.
Alias Matt, der zweite Pilot ist.
Matt Fairweather.
Genau.
Ja.
Und er eben durchaus den Flugzeugabsturz herbeigeführt hat, weil eben Carrington, also der andere Pilot, eben erzählt hat, dass er einen Schatz gefunden hat in der Wüste und daraufhin wollte er ihn beseitigen. Deshalb wurde auch der Flugschreiber nie gefunden. Und das heißt für die drei, dass hier jetzt wahrscheinlich der Schatz gefunden werden soll. Dafür auch das Oculus Audience, weil das ja durchaus auch eventuell nicht nur Erdbebenforschung vorantreiben kann, sondern vielleicht auch Schätze finden kann. Zumindest hofft das Matthew Granville. Und das so die Erfahrungen sind, die Bob gefunden hat. Und dann machen sie sich auf den Weg in die Berge. Weil sie denken, wenn die irgendwo sein müssen, dann da.
Und man merkt auch, Peter, als sie da so drüber reden, was so alles hätte passiert sein können, der ist auch echt nicht so ganz auf der Höhe kognitiv. Der so, kann man den denn nicht auch kaputt machen mit diesem Flugschreiber?
Ja, war ein interessanter Versuch.
Ja.
Fand auch da die Aussage von Bob schön, weil man ja auch ein Flugschreiber ist ja auch so dafür da, um einen Absturz zu überleben. Wird schwierig, würde ich behaupten.
Ja, aber Peter ist auch jemand, der nicht weiß, was das Internet ist. Also da kann man nicht so viel von erwarten. Ich meine, denk mal an Nacht der Tiger, der Systemadministrator. Ich meine, wenn Peter selbst das nicht weiß, was soll er denn mit dem Flugschreiber anfangen?
Peter ist so ein typischer Ami, oder?
Ja, der weiß auch nicht, wo Europa liegt.
Mittlerweile muss man doch vielleicht gecheckt haben, dass das so das eine Ding ist an einem Flugzeug, was mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht kaputt geht. Also ist schon auch wirklich, naja. Ja. Also er sieht es ja aber auch hinterher sofort ein. Er ist so, ja, nö, stimmt, habt ihr eigentlich recht.
Ja, Peter ist halt einfach eine Sportskanone. So mit rationalem Denken, da ist halt jemand, der an Geister glaubt, nicht direkt der beste Ansprechpartner.
Ja, fair. Okay.
Muss man halt so machen.
Sie sind auf dem Weg in die Berge und dann gibt's ein Erdbeben. weil das hatten wir diese Folge noch nicht. Und Justus und Peter können sich dann dramatisch irgendwie aus dem Auto befreien oder aus dem Auto raus, noch bevor es gefährlich wird. Aber Bob, der stürzt mit seinem Käfer in die Tiefe, in eine Schlucht und die drei, oder die zwei oben denken schon, das war's mit den drei Fragezeichen.
Ein guter Aber Captain Bob geht mit seinem Schiff unter.
Nein, in dem Fall ja zum Glück nicht.
Der Untergang ist ja mit dem Schiff schon, nur er ist auch wieder aufgetaucht.
Eben. Zum Glück, ey. Sonst wären wir jetzt die zwei Fragezeichen.
Können wir mal darüber reden? Das fällt mir jetzt gerade so auf. Sie sind dann ja, also dann kam ja Smithy wieder zu denen, hilft dann sofort, bietet seine Hilfe an, ruft dann ja sogar die Polizei. Wie sind die jetzt dann weitergekommen? Sind die einfach weitergelaufen?
Also im Buch sind die einfach zu Fuß in die nächste Stadt gelaufen, die halt komplett leer evakuiert war. Und da ist Mitty halt von Haus zu Haus gerannt und ist eingebrochen. Und Justus und Peter haben ihn halt dann gestellt. Und dann halt quasi damit erpresst, dass wenn er jetzt nicht zur Polizei geht und denen da hilft, dass die den halt dann anzeigen würden.
Ja, so ungefähr war es im Hörspiel auch.
Ja.
Also es wird jetzt nicht klar, dass der da irgendwo einbricht, aber die erpressen ihn zumindest genau. Auch damit, dass er zur Polizei geht und die Polizei ruft.
Also im Buch war es halt so, er ist von Dach zu Dach gesprungen und Peter ist halt hinterher geklettert und hat ihn dann halt quasi mit den Beinchenstellen zu Boden gekriegt.
Okay.
Ja, und ich frage mich, wo bleibt der Käfer?
In der Schlucht erstmal.
Haben sie ihn einfach da liegen lassen?
Der Käfer ist momentan tot.
Der arme Käfer.
Dass der überhaupt nochmal, also dass es nicht billiger ist, sich einen neuen Käfer zu holen, frage ich mich gerade, sondern den nochmal wieder. Oder
generell ein modernes Auto.
Oder generell ein anderes Auto. So oft, wie der schon kaputt gemacht wurde, irgendwelche Bremsen durchgesäbelt wurden oder dann irgendwie, keine Ahnung, die Lenkung beschädigt war.
Aber
jetzt
beide
ist
ja
der ganze Abhang runtergefallen.
Aber überhaupt erstmal ein neues Auto. Wäre mal, vielleicht mal angebracht. Ich glaube, das werden wir in
MG der
Geschichte der Fahrzeuge
nicht
erleben.
Aber nicht so Schrott. Ich hatte das Gefühl, der Käfer ist immer mehr Schrott gewesen als der MG. Also der MG hat häufiger mal was, aber nur so leichtere Sachen.
Es kriegt ja auch meistens Bob ab, muss man ja auch fairerweise sagen.
Das stimmt.
Ja.
In dieser Folge halt kein Hashimitenfürst, aber dafür halt ein Totalschaden am Auto. Ist doch dann fair.
Ja, und fast gestorben. Also.
Ja, plus das natürlich auch.
Nebensache.
Genau, Smithy weiß dann auch, wo sie sind, nämlich in so einem alten Goldgeberstollen. Und da laufen dann die drei hin. Und Justus markiert draußen noch den Weg. Aber folgen den Gang da so ein bisschen und treffen eben auf die Verbrecher, beziehungsweise auf den einen Verbrecher, weil ich würde Winston jetzt nicht unbedingt als Verbrecher bezeichnen. Der sie dann auch noch warnt, dass es eine Falle ist, nur dann ist es schon zu spät. Und Matthew Granville, fängt sie quasi ein, bedroht sie mit einer Pistole und dann klärt Justus so ein bisschen alles auf, sagt, es gab die Mitschuld am Flugzeugabschuss, das heißt, man kann schon sagen, Matthew ist durchaus verantwortlich für einen Tod.
Oder schon Mörder. Plus halt versucht.
Ja, und hat halt auch, hat also dementsprechend sowohl was zu verlieren, als auch muss jetzt ja ganz dringend noch machen, dass es sich gelohnt hat, sozusagen.
Und dann suchen sie eben, oder der Grund, der Schatz war eben kein Gold, sondern Platin. 20 Kilo, Wert von 500.000 Euro.
Nicht schlecht.
Ja, kann man schon was mit anfangen.
Auf jeden Fall besser als so ein billiges Gold.
Dann müssen die drei in so ein Loch klettern oder in so einen Graben, beziehungsweise die vier
was
sogar, weil er dann
Winston kommt,
mit reinzieht. Finde ich auch.
Also, wie seht ihr das? Weil, also, die haben da noch so irgendeinen älteren Dude dabei und sie müssen da ja irgendwie in diese Grube. Diese Grube muss auch hoch genug sein, dass die da mit Räuberleiter oder irgendwie übereinander klettern, nicht wieder rauskommen. Aber irgendwie sind sie ja zumindest relativ entspannt, so kam es rüber, reingekommen. Also, die sind ja jetzt keine zig Meter weit irgendwo runtergefallen.
Ich glaube, der.
Also zumindest hörte es sich nicht so an.
Ich glaube, der Abstand waren so 2,5 Meter, die ja mit einem Seil dann zurückgelegt werden konnten. Das heißt, man kommt da, auch wenn man zu aufeinander steht, nicht mehr hoch. Aber es ist halt auch kein großer Kraftakt, da runterzukommen. Also jedenfalls im Buch wurde das halt dann so geschildert.
Okay.
Ja, okay, aber sie hatten so eine Einstiegshilfe, sag ich mal.
Ja, so eine, ja, so ein Seil halt, was dann halt Matthew einfach hochziehen konnte.
Okay. Ja, dann macht das schon deutlich mehr Sinn.
Ja.
Mit einem Seil kommen sie dann auch wieder raus, weil die Polizisten kommen und die vier eben dann rausholen, das möglichst schnell, weil ja dann das nächste Erdbeben kommen sollte, ein deutlich größeres. Und dann gibt's so einen Cut. Und dann befinden sich die drei wieder bei Professor Fraser, der sich erstmal bedankt dafür, dass sie das Oculus Audience zurückgebracht haben, die dunkle Geschichte der Stadtgeschichte aufgetaucht oder aufgelöst haben. Und er erfahren hat, dass Matthew Granville von der Schlange gebissen wurde und gestorben ist. Also man umgeht jetzt ganz geschickt der Verurteilung von dem Mörder quasi in so einem Buch, wo der Mörder einfach selber gestorben ist.
Wobei ich das auch schon ein bisschen hart finde für die drei Fragezeichen. Ich meine, es gab ja jetzt noch nicht so häufig Tote, aber halt dann direkt auch einen der ersten Mörder in der Serie auch direkt dann durch die Natur töten zu lassen. Das ist halt schon mal ein anderes Level, als man sonst gewöhnt ist von den anderen Fällen, die man bis jetzt so hat.
Ist es nicht sogar der einzige Mörder?
Ja, okay, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber auf jeden Fall würde ich sagen, der skrupelloseste, weil der hat ja mindestens eine Person getötet und wollte ja seinen eigenen Bruder und halt die drei auch töten. Also vierfacher versuchter Mord.
Und Smithy auch.
Und Smithy auch, also fünffacher sogar.
Aber diese komischen versuchten Morde, also dass die Fragezeichen beziehungsweise irgendwelche anderen Menschen in den Folgen mal bedroht werden, auch mit ich knall euch ab oder ich lasse euch jetzt hier verhungern, das kommt ja schon mal vor. Ja, gut. Dann hätten wir ja deutlich mehr Mörder. Es ist wieder so offen gelassen, dass man ja drüber diskutieren könnte, theoretisch, ob das denn wirklich so war. Weil letztendlich wird es ja nicht mehr rausgefunden eigentlich. Also ob der denn wirklich den Absturz herbeigeführt hat oder herbeigeführt hat, dass der Pilot halt sich nicht mehr retten konnte, der andere. Das wird ja auch nicht aufgelöst mehr, ne? Also es ist wieder schön offen gelassen.
Ja, aber es ist halt schon sehr wahrscheinlich.
Aber er widerspricht den Jungs auch nicht, also das muss man schon auch sagen. Ich frage mich eher, aber Timo, du hast gerade gesagt, könnte man darüber diskutieren, wer fällt dir denn noch ein, wer auch Verbrecher war oder Mörder war?
Also auf jeden Fall Mörder versuchter sein könnte. Mörder war ja Clarissa Franklin, die hat auf Justus sogar schon scharf geschossen.
Nee, versuchter Mörder brauchen wir jetzt nicht drüber reden, glaube ich, weil da gibt es einige, wie Anna gerade schon gesagt hat. Ich meine, geht jetzt um richtige Mörder.
Mörder, ich glaube, das ist einzigartig. Also mir fällt jetzt kein richtiger Mörder ein.
Wollte nämlich sagen, das ist nämlich, glaube ich, einzigartig.
Also ich meine, ein paar Todesfälle hat es gegeben, aber die waren halt alle natürlicher Ursache.
Ja.
Ja, oder zumindest, also die Opfer, sag ich mal, wurden dann zu irgendwas getrieben, aber es war jetzt nicht, also es war eher so psychologisch.
Ah, wobei, mit
psychologischer Druck.
Ein Fall fällt mir ein, nämlich 150 Geisterbuch. Da wird ja quasi der Herzinfarkt von dem Erben durch eine Horrormaske herbeigeführt. Also ist das ja eigentlich schon Mord, was Mr. Schwieber da veranstaltet hat, der Sekretär.
Ja, wahrscheinlich Totschlag, weil es nicht geplant ist.
Naja, gut, aber er hat ja schon versucht, den da wirklich irgendwie aus dem Hier und Jetzt zu schaffen mit dieser Maske. Er hat ihn ja wirklich so erschreckt, dass er einen Herzstillstand hatte. Da kann man halt auch drüber diskutieren, ist das halt Mord oder nicht.
Ja.
Was kommt halt nach draußen?
Was haltet ihr davon? Schreibt's mal in die Kommentare, Leute.
Das ist ein guter Punkt für die Franklin-Analyse, denke ich.
Dann
können wir direkt weiter diskutieren, ob es Mörder ist oder nicht.
Die Franklin-Analyse. Psychologische Analyse des Bösewichts.
Ja, also der ist schon irgendwie interessant, wie ich schon gesagt habe, irgendwie so ein Hau drauf Typ, gut, US Air Force, vielleicht auch nicht verwunderlich. Er hat irgendwie einen Fimmel für Menschen in Löchern. Also aus irgendeinem Grund möchte er alle in Löchern umbringen und verhungern lassen. Das ist schon ein bisschen, weird auch. Irgendwie. Keine Ahnung. Wir können, finde ich, hier auch nochmal weiter drüber diskutieren, wie er das hätte anstellen können. Den anderen ja indirekt umzubringen oder direkt umzubringen. Hat er wirklich den Absturz forciert oder hat er nur hinterher keine Hilfe geleistet oder hat er den Sitz manipuliert, dass dieser Schleudersitz nicht ausgelöst hat, weil er wusste, dass er deswegen überlebt? Was meint ihr?
Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, die kann man auch gar nicht mehr so beantworten. Er hat ja sein Geheimnis mit in den Tod genommen, der gute Matthew.
Ich glaube schon, dass er den Absturz, also weil der sagt ja auch, der Archivar, dass der letzte Absturz 15 Jahre her ist. Es ist ja schon super unwahrscheinlich, dass ein Flieger abstürzt. Ich würde behaupten, er hat danach geholfen.
Ja, glaube ich auch. Also auf jeden Fall, so wie er sich verhält, kann man drauf schließen.
Also wenn wir davon ausgehen, dann würde ich aber auch davon ausgehen, dass er nicht nur den Absturz forciert hat, sondern halt eben dann auch diesen Schleudersitz, weil er genau wusste, okay, wenn das Ding halt untergeht und dann, keine Ahnung, explodiert oder abbrennt oder so, wenn der da noch drin sitzt, das überlebt er ziemlich sicher nicht. Er muss dann ja aber auch ein ziemlich gewiefter Kerl sein, dass er sagt, yo, ich riskiere bei einem Flugzeugabsturz, dass ich nur mit diesem Schleudersitz irgendwie es schaffe zu überleben oder wirklich früher rauszuspringen. Aber es hörte sich ja so an, als hätte da wirklich dieser Schleudersitz ausgelöst, zumindest im Hörspiel.
Am Fallschirm wahrscheinlich, ne?
Ja, aber dass er halt wirklich sich so eine Erfahrung antut, nur um ja irgendwie an diesen Schatz dran zu kommen und an das Geld dran zu kommen, das ist schon krass. Also so eine Nahtoderfahrung, nur damit ich halt irgendwo rausgeschleudert werde, damit ich hinterher Geld habe, ist schon,
ja gut, das
ist schon auch deftig.
Und er wartet ja auch 15 Jahre, bis er es dann holt.
Ist die Frage, hat das nur einfach 15 Jahre lang nicht hingekriegt und jetzt sieht er halt die Chance in diesem Gerät?
Ich glaube auch eher Letzteres.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der hat,
sehr hat er gehofft, dass sein Bruder
keine Technik dafür.
Er wollte bestimmt seinen Bruder einfach, dass sein Bruder schlau ist einfach und dann selber was erfindet. Das hat er dann nie geschafft.
Ja, gut, ja,
und dann
ist muss relativ er halt bei dem Typen da.
Nachhelfen.
Ja, und dann hockst du da, weißt du, hast jemanden umgebracht und musst jetzt irgendwie wenigstens dieses Geld kriegen, weil du bist selber voll psychologisch am Ende, weil du voll den Schaden hast, weil du da im Flugzeug abgestürzt bist einfach und jemanden umgebracht hast und dann findest du nicht mal, wonach du suchst und hast dann auch noch so einen Bruder, der da irgendwelche Scheiße und essbare Teller und so erfindet, in den du voll deine Hoffnung gesetzt hast, dass der irgendwie dir weiterhelfen kann und du hockst da 15 Jahre lang und kriegst nicht mal dieses Geld. Boah, das muss schon, also ist schon wirklich schiefgelaufen für ihn, ne?
Ja, das erklärt halt, warum der auch immer so schlechte Laune hatte. Weil der halt die ganze Zeit da wahnsinnig geworden ist mit diesem komischen Vollidioten von Bruder und halt gemerkt hat, er wird älter und älter und es klappt halt nicht.
Und dann bist du in Rancho und dann kriegst du immer noch nicht die Millionen Dollar,
nee,
sondern
eben.
Wirst einfach von der
so
Schlange gebissen.
Ein Dreck.
Tja, aber verdiente Strafe, finde ich.
Ja.
Wer ist eigentlich mit der Folge in einem Satz heute dran? Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Timo,
ich glaube,
oder ich?
Timo war letztes Mal, ne?
Ja, genau, ich war letztes
Mal.
Nee, letztes
Mal warst du dran.
Ich hab...
Oder?
Du bist dann dran, Leon, glaube ich.
Du warst...
Ja, ich glaube auch.
Ich kann sein.
Ich habe auch nicht mehr aufgeschrieben. Ich weiß nur, wo ich mir Vorschläge zu aufgeschrieben habe.
Das war letzte Folge.
Ja, letzte Folge hatte ich auch einen. Aber ich hatte zu den letzten davor mir auch immer was mitgeschrieben, tatsächlich.
Aber letzte Woche warst du dran.
Nee, Timo.
Ich war dran, also bist du jetzt dran, Leon.
Timo war dran, ich hab's ergänzt.
Echt?
Ja.
Ja, Timo
oh ja,
war dran
den,
und
den
ich hab's
schwarzen Peter lasse ich mir jetzt nicht unterschummeln.
Nee, alles gut, kein Problem.
Visitenkarte. Die Folge in einem Satz.
Gute Frage. Was nehmen wir denn mal? Gar nicht so einfach. Vielleicht... verrückter Wissenschaftler, dämliche Detektive und Mord in Brestow. Ist das gut oder fehlt da noch was?
Der Flugschreiber vielleicht oder das Gerät, aber
das stimmt.
Darum geht es ja eigentlich.
Das Oculus Audience vielleicht irgendwie noch.
Das Oculus Audience.
Das hörende Auge sieht das Ganze vorher.
Nehmen wir.
Ja, damit kann man noch leben.
Irgendwie so, ne? Das ist nicht wahnsinnig gut.
Es ist zu warm für das Detektivgedächtnis. Und deswegen muss das hörende Auge regeln. Einfach.
Gefällt mir.
Ja, Leute. Gab es irgendwie... Fehler, die euch aufgefallen sind. Ich fand nicht, ne?
Nö, war eigentlich.
Also das, was Timo jetzt aufgelöst hat mit dem Loch, irgendwie, dass es gar nicht so tief war oder doch so tief war, keiner weiß. Das macht jetzt Sinn, finde ich. Das hatte ich so ein bisschen, kam mir irgendwie spanisch vor. Ansonsten.
Eigentlich war doch alles klar dann, oder logisch.
Ja, Hätte ich auch gesagt.
Genau.
Von Norris bis Kirschkuchen. Die Folgenbewertung.
Na dann, Timo, du hast gesagt, wir werden heute eine unterschiedliche Meinung haben. Wie findest du die Folge?
Also ich finde die Folge trotz der Dummheit von den drei Detektiven und Bobs Gereiztheit eigentlich schon gelungen. Ich fand sie halt mal ein bisschen anders als andere Folgen. Also die Atmosphäre war so ein bisschen... Die Atmosphäre war am Anfang halt eher so ein bisschen gelockert, vor allem mit der Szene, die halt nur im Buch war. Deswegen, ich würde jetzt nicht so gut bewerten wie sonst, aber ich würde sagen, es ist ein solides Fahrradfahren. Ich würde schon sagen, es ist ein Fahrradfahren, nicht zum Strand, aber Richtung Küste, Richtung Steilküste. Also ich würde sagen, es ist eine glatte 3 bis 3 plus. Ist insgesamt gelungen, Anna, auch atmosphärisch.
Du guckst skeptisch.
Ja, also sagen wir mal so, die Auftritte von Bob und seine passiv-aggressiv-zynischen Sätze und Einschübe finde ich sehr lustig, was die Folge für mich aufwertet, einfach weil, keine Ahnung, wenn Bob so ein bisschen angepisst ist, dann sind die Folgen immer irgendwie lustig und das höre ich gerne. Aber, also ich fand vom Pacing her war mir das tatsächlich fast schon wieder zu langsam dieses Mal. Also sonst sage ich ja immer, boah, das ist alles viel zu schnell und ich habe das alles gar nicht richtig mitbekommen. Dieses Mal sage ich, kürzt die Szenen ein bisschen runter. Es war sehr malerisch zwischendurch, es war mir zu langsam. Vielleicht auch einfach, weil ich so von den Folgen davor jetzt auch gewöhnt war, dass es so schnell geht. Und ich weiß nicht, also ich mag den Gesamtvibe einfach irgendwie nicht. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist einfach nicht so eine, Geschichte, wo man so mitfiebert, habe ich das Gefühl. Es ist so ein, ja, jetzt ist es halt weg, das Oculus Audience, und da habt ihr euch halt vertan. So wie Bob halt sagt, werdet von der Polizei verfolgt, naja, so. Ne? Also es ist jetzt keine Folge, wo ich gut mitfühlen kann. Deswegen wäre es für mich, ich würde sagen, auch noch Fahrradfahren, aber Fahrradfahren zur Schule vielleicht. Sogar eher schon an der Schule ankommen.
Oha.
Also, ne, das ist 3 minus, so Richtung 4. Es ist einfach nicht meine Folge.
Ich gehe damit. Ich fand, also, die Folge hat ja gute Ansätze. Die ist ja auch an sich so atmosphärisch etc. Ja. Eine gute Folge. Ich finde erstens schwierig, dass es Mörder gibt, weil ich finde eigentlich immer, das passt nicht zu 3 Fragezeichen-Folgen. Ich finde einfach, dass es oft sagen, dass die Nummer zu groß für die, und ich finde irgendwie, 3 Fragezeichen-Folgen müssen keine Mörder haben. Mir geht so auf den Geist, dass die 3 so dämlich sind. Also wirklich, die benehmen, also ja. Sie haben so, sorry, aber das passt auch nicht in mein Weltbild, dass Justus so komplett lost ist und einfach denkt, ja, lass mal klauen. Weil, sorry, das ist ein bisschen naheliegend, dass das passieren wird.
Ja.
Ich finde so diese ganze Story so ein bisschen schwierig irgendwie, auch mit dem Flugzeugabsturz, dann aber das Oculus Audience als irgendwie anderes Mittel dann noch einzubauen. Ich weiß nicht, ich habe ja gesagt, sie wird definitiv kontrovers, die Folge. Ich finde, wie gesagt, so atmosphärisch kann man sie hören. Ich würde sie auch hören, also so schlecht ist sie nicht, als dass ich sie nie wieder hören würde. Ja, auch mit dem Autounfall, aber der ist auch so kurz. Also der stürzt ab und 10 Sekunden später steht er unten, ja Leute, alles gut, komm wieder hoch und es geht weiter.
Genau, es ist so, naja halt.
Ja, das stimmt, es ist halt so, es ist irgendwie Räuberpistolenmäßig an einigen Stellen.
Es fehlt mir irgendwie dieses, ja, das Besondere vielleicht. Irgendwie ist es so ein komisches, zieht sich durch, aber irgendwie auch seltsam halt. Für mich ist es eher
Drama,
eine Schulpflicht.
Fehlt.
Eine Schulpflicht, aber sie bewegen sich vielleicht so langsam Richtung Rückweg und eventuell nehmen sie das Fahrrad und müssen nicht laufen. Ist für mich eine 4+. Mehr gibt mir die Folge nicht irgendwie. Also man kann sie hören, klar. Und wie gesagt, ich würde sie jetzt auch nochmal hören, aber es gibt mir irgendwie nicht so viel, als dass ich sage, okay, ja, die ist einfach gut. Nee, irgendwie nicht. Ist nicht so mein Ding.
Ja, okay. Kann man verstehen, diese Einschätzung.
Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle. Der Zufallsgenerator.
Leute, last but not least.
Oha, es ist wieder soweit.
Es ist wieder soweit.
Der Höhepunkt des Podcasts.
Und?
Und in der Zeit können wir alle schon mal beten, dass es halbwegs funktioniert hat und man uns versteht.
Halleluja. Ja, wir entschuldigen uns schon mal für jede mögliche Panne, die da durch die Technik entstanden ist. Besonders bei mir, aber
gucken wir sind wieder knapp unter 150, wir sind bei 145. Timo.
Oh Gott, oh Gott. Die 145. Da habe ich keine Ahnung. Irgendwas, ich glaube, nichts Gutes kommt dabei raus.
Oh, das ist jetzt, ich finde die Folge gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Vielleicht kann man schon mal vorher sagen. Ben Nevis ist der Autor.
Okay, ist es Rache der Samurai?
Crazy. Ich habe nur gesagt, wer der Autor ist.
Und ja, du ich weißt hatte so einen das. Anfangsverdacht, aber ich war mir nicht so ganz sicher.
Krass. Achso, ich finde die Folge gar nicht mal so schlecht.
Okay, die Folge geht ja eigentlich.
Ewig nicht gehört.
Hm, geht mir ähnlich. Ist lange her.
Ja, muss man mal wieder
auf. Ja, bin ich gespannt.
Ja, finde ich gut. Nö. Oder einen guten Abschluss.
Ja, kann man doch gut machen.
So, Leute. Seid ihr motiviert für morgen?
Ja.
Jawohl.
Für mich geht es jetzt noch packen.
Ja, ich muss auch noch.
Für mich auch.
Und dann ganz schnell schlafen, damit für morgen auch, also damit ich euch nicht gegen Baum fahre. Und dann geht's ab.
Ah, ja, ja,
da bin ich relativ optimistisch, dass das nicht passieren wird.
Nee, das stimmt. Bisschen Kaffee.
Wahrscheinlich hört ihr diese Folge dann schon. Dankeschön. Aber da kann ich auch nichts mehr machen, wenn du in den Baum reinfährst. Da liegt es nicht am Navi. In den seltensten Fällen.
Tja, das stimmt allerdings. Aber ein Navi kann einer auch in einen Baum lotsen. Das
oder in den Fluss. Was wir nicht hoffen, natürlich.
Ich könnte auch sagen, dass du hast Vorfahrt, obwohl da rechts vor links ist.
Wirklich. Das wäre ja böse.
Es soll auch schon mal Geschichten geben, in denen rechts vor links Fälle, naja, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Das war es nicht du, Anna. Rechts vor links, da hältst du dich dran.
Ja, doch. Doch, doch. Das kriege ich meistens schon. Hin.
Meistens schon. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder.
Genau.
Ich hoffe, es ging heute so, Leute. Wenn ihr sagt, macht's bitte nie wieder so, dann werden wir unser Bestes geben. Wir können es nicht garantieren.
Ich finde, einen Redeem-Versuch hätten wir dann noch. Wenn wir das so richtig uns eingespielt haben und so, ne? Wenn das dann alles funktioniert. Einen Redeem-Versuch hätten wir noch, falls ihr sagt, das ist ganz furchtbar.
Übung macht den Meister.
Da muss Timo sich auch noch Bluetooth-Kopfhörer besorgen.
Ach, das ist ja kein Problem.
Ja, dann ist ja eigentlich steht in einer nächsten guten Folge daran von zu Hause nicht ja nichts im Wege.
Na gut. Dann, Leute, gehabt euch wohl.
Ja, dann machen wir es zum nächsten Mal wieder. In alter Frische.
Schaltet den Verstärker ein. Die 3 Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.